Ja, kommen wir zur anderen Uhr.
Mit dieser anderen Uhr hat es folgende Bewandtnis. Hier zeige ich sie Ihnen. Sie sehen, es ist eine altmodische, schwere, goldene Uhr. Auf dem Deckel steht ED. ED, das sind die Anfangsbuchstaben des Namens des Großvaters meiner ersten Frau, des Herrn Elie Ducoma. Elie Ducoma.
Ein Jude?
Nein, kein Jude.
Elie?
Elie, aber er hieß, das war bei gewissen protestantischen Familien sehr Mode, Vornamen, jüdische Vornamen. Elie Ducoma. Erst jetzt auf, das ist ein jüdischer Vorname. Und auf der Rückseite sehen Sie, steht Pacificatori Pacificatores. 1903. Diese Uhr haben die Freunde des Herrn Elie Ducoma ihm geschenkt, als er den Friedensnobelpreis bekam. Er hatte gegründet in Genf, zusammen mit, wenn ich nicht irre, seinem Freund Gobach, glaube ich, da bin ich des Namens nicht ganz sicher, das Bureau de la Paix, das Friedensbüro, und hat dann den Friedensnobelpreis bekommen. Und diese Uhr hat sein Sohn, der Vater meiner ersten Frau geerbt, und dann hat es als ältere Tochter meine erste Frau geerbt. Und diese Uhr hat mir meine erste Frau, nachdem wir schon längst geschieden waren, bei einer besonderen Gelegenheit geschenkt. Ich war ja vor etwa 10, 12 Jahren auf den Tod erkrankt, und als ich dann wieder alle Befürchtung genas, besuchte mich meine erste Frau im Spital und sagte, jetzt beginnt für dich eine neue Zeit, da hast du die Uhr meines Großvaters. Und die halte ich auch in Ehren und habe sie sehr gern.
Und die Inschrift stimmt ja auch.
Inwiefern?
Die Pacificatores haben Sie geschenkt.
Ja.
Noch einmal, nach der Krankheit.
Ja.
Dem, der den Frieden hält.
Nun, wissen Sie, Sie haben auf mich das Wort Friedfertigkeit gebraucht. Ich bin gar nicht so friedfertig. Ich bin ein Streiter.
Das gehört dazu.
Und ein Schläger.
Das muss vielleicht auch mal sein.
Gewesen sein. Das braucht nicht. Ja.
Das meinte Sie vielleicht auch mit der neuen Zeit?
Nein, sondern Sie fanden nicht wahr. Ich war ja gewissermaßen auferstanden. Und das brachte Sie mir als Zeichen, ja, als Symbol einer neu beginnenden Zeit. Damals, als der alte Ducoma das bekam, war das vielleicht eben das Symbol für eine beginnende Friedenszeit, die ja dann ausblieb. Ja. Aber das ist jetzt, wie die Uhr meines Vaters, ein Gegenstand, zu dem ich auch gegenständlich eine Beziehung habe. Sonst, ich habe keinen Wunsch nach Besitz, ich habe auch keinen Grundbesitz. Ich brauche das nicht.
Eine andere Frage, die nicht weit davon weg ist, Herr Rosenbaum. Sie hatten als junger Mann, der die Schule beendete, den Wunsch, Schauspieler zu werden. Und das haben Sie aus vielen Gründen, die Sie geschildert haben, nicht getan. Aber dann kam irgendwann einmal, als Sie alt waren, als die neue Zeit schon da war, dennoch eine Aufforderung, eine Rolle zu spielen. Kamen da Erinnerungen bei dieser Aufforderung an den frühen Wunsch?
ja, man kann ja das, wenn man etwas sentimental formulieren will, als eine späte Wunscherfüllung bezeichnen. Wobei das eigentlich nicht mitspielte, sondern ich habe da diese Rolle in diesem Film, Das falsche Gewicht, wo das Drehbuch von meinem Freund Fritz Hochwelder und vom Regisseur Wicki war, habe ich eigentlich nur aus Gefälligkeit übernommen, auch wiederum per Zufall. Und habe dann diese ganz kleine Rolle, die immerhin also in dem Stück eine gewisse zentrale Bedeutung, symbolische Bedeutung hat, habe ich dann gespielt. Also man behauptet, ich hätte das gut gespielt, das mag sein. Ich habe gar nicht gespielt, sondern ich habe einfach mich in die Rolle dieses alten Herrn Singer versetzt und habe mich so benommen, wie ich ihn etwa empfand.
Wie sah dieser Zufall damals aus, dass es dazu kam?
Der Zufall sah sehr komisch aus. Ich weiß nicht, ob Sie den Fritz Hochwelder kennen. Der hat so eine übersprudelnde Art zu reden. Da kam ein Telefon und da sprudelte der Hochwelder durch das Telefon. Wir tun da ein Stück aufführen, das ist die Verfilmung der Novelle von Josef Roth, Das falsche Gewicht. Und die alle, viel schneller als ich es sage. Wir haben alle schon besetzt. Es fehlt uns noch ein alter Jude, der alte Jude bist du. Was, wie, wo? Ja, ich soll, und so kam es zustande. Ja. Und dann, das spielte dann in Budapest, wurde das gedreht, und fuhr ich dann nach Budapest. Es war für mich eine interessante Erfahrung. Die Hauptrolle spielte der Gwaltinger, der wirklich ein gewaltiger Schauspieler ist. Ein großartiger Schauspieler.
Vielleicht dadurch, dass er auch als Schauspieler er selbst, dieser Qualtinger, ist?
Der ist völlig natürlich. Und dann, nicht wahr, der Mann hat einen Geschmacksinstinkt. Der begeht keine Übertreibung. Wenn er zum Beispiel Wut mimen will, macht er das mit dem Minimalsten, der hebt die Stimme nicht. Ein großartiger Schauspieler. Ja.
Und hat Sie es damals nicht belastet, dass Hochwelder darauf kam und Sie es dann auch taten, einen alten Juden darzustellen?
Ich bin ja ein alter Jude. Das hat mich gar nicht belastet. Das ist gar kein Problem. Ich war durchaus geeignet, einen alten Juden darzustellen. Es fällt mir Folgendes ein. Als in der Schweiz der Prozess Frankfurter spielte, das ist ein junger Jude, der einen Nazi-Gauleiter in Davos erschossen hat. Ein berühmter Prozess. Da sollte ich den verteidigen. Und das war auch richtig. Ich war ein guter Verteidiger und es war auch richtig, dass ein Jude ihn verteidigt. Und dann hat die jüdische Kultusgemeinde in Zürich, das sind diese armen Assimilaten, sind Feiglinge, haben Angst, da, ein Jude, nein, das soll ein guter geuischer Anwalt den verteidigen. Also zum Glück sind die auf den Rechtsanwalt Kurti gekommen, der ein großartiger Anwalt ist, ein großartiger Verteidiger. Und der hat ihn von den Frankfurter verteidigt. Es war alles in Ordnung. Aber es wäre noch besser gewesen, er wäre durch einen Juden verteidigt worden, auch gegenüber dem Nazi-Deutschland. Auch gegenüber dem Nazi-Deutschland. Ja. Ich habe dann den Kurti, der Kurti, der spielte immer so die blöde Tour. Er schaute immer ganz blöd rein und sah aus und sprach auch, wie wenn er nicht bis auf zwei zählen könnte. Und ich traf ihn auf der Straße und sagte, Herr Kollege, ich möchte Ihnen doch sehr gratulieren zu diesem wunderbaren Plädoyer und dem großen Erfolg. Das haben Sie also wirklich wieder einmal meisterlich gemacht. Und dann sagte der Kurti ganz blöd, ja, ich habe nur etwa das gesagt, was man sollte sagen. Ich habe nur etwa das gesagt, was man sagen sollte. Ganz blöd.
In Ihrem Leben hat ja im Zusammenhang jetzt auch mit dem Wunsch des Schauspielers und dieser kleinen Erfüllung, hat ja doch das Künstlerische sowohl während der Anwaltszeit wie auch später als Antiquar eine große Rolle gespielt. Was ist es, was Sie da so attrahiert an dem Schönen, an dem teilweise Erfüllten?
Schauen Sie, beim Antiquar, da bin ich meiner Sache bei weitem nicht sicher. Ich bin da weite Strecken oder die ganze Strecke eigentlich ein Ignorant. Ich habe ein gewisses Feeling, das aber nicht zuverlässig ist, habe gewisse Kenntnisse mir angeeignet, aber wirklich, das sind nur kleine Oasen in der Wüste meiner Unkenntnis. Dagegen, beim Anwaltsberuf ist das anders. Ich möchte Folgendes einschalten. Ich habe so den Eindruck, wenn ich zurückdenke an all das, was ich Ihnen erzählt habe, dass das aussieht wie so Selbstbelobigungen. Ich bin wirklich bescheiden. Ich bin immer so bescheiden, dass ich auch meine Qualitäten noch aussprechen kann. Ich kann sagen, ich kann das. Ich darf sogar sagen, ich kann das besser.
Gut. Weil Sie ja auch sagen, ich kann das nicht.
Ich kann das nicht, ja. Das sage ich meistens, ja. Ich habe immer eine intensive Beziehung zum Wort gehabt. Und ich glaube, ich habe das schon erzählt, wie ich gelernt habe, das Wort zu beherrschen. Dort ist meine Muse. Das Wort, ich habe, glaube ich, wenig Leidenschaften, Laster. Gut, ich bin sehr liebesfähig. Aber wie andere Leute, das Wort ist mein Champagner, wenn Sie so wollen. Das Wort ist meine Musik. Das Wort ist mein Leben. Wie wichtig mir das Wort war und das Wort ist, mögen Sie vielleicht daran erkennen, als ich abrupt meinen Anwaltsberuf, der wirklich für mich eine Berufung war, verlor. Und da in Porta über Brissago allein war, da kam es mich manchmal an, dass mir das Wort, das ausgesprochene Wort fehlte. Und da pflegte ich mich in meine Badewanne zu setzen und sprach ohne zu sprechen. Gesprochen, mich dem Worte gewidmet, mich dem Worte gewidmet. Das ist diese Sehnsucht nach dem Worte ist geblieben. Das Wort ist mein Vergnügen. Und vielleicht merkt man es auch.
Ja, ja. Und von daher stammt auch alles das, was dann an künstlerischer Beziehung im Anwaltsberuf und im Antiquarberuf darin ist.
Ja, vielleicht noch Folgendes. Ich glaube, ich habe Ihnen das beim Mittagessen mal gesagt. Mein Vater pflegte zu sagen, ich habe das, glaube ich, erzählt von meinem Vater, da hat man ihn mal gefragt, ob er irgendeine Tätigkeit kann. Da hat er geantwortet, was heißt, ob ich das kann, wenn man einem Juden sagt, er soll sein eine Amme, ist er eine Amme. Und dann fügte er hinzu, man muss nicht das eine oder andere können. Was man können muss, ist das Können. Und ich glaube, ein bisschen von dem Können des Könnens habe ich von meinem Vater geerbt. So dass ich den Anwaltsberuf mit Können ausgeübt habe und den Antiquarenberuf, in den Antiquarenberuf oder in der Antiquarenbeschäftigung habe ich ein bisschen von diesem Können mitgebracht, wobei man ja nicht hexen kann, dass ich kein Archäologe bin und dass ich keine Kunstgeschichte kann und dass ich kein Griechisch kann und das bisschen Latein, was ich gelernt habe, vergessen habe. Das sind entschiedene Nachteile, und deren ich mich bewusst bin und ich bedarf der Krücke. Beispielsweise mein Freund Juckel, ich darf sagen, mein Freund, wir sind im Laufe der letzten 20 Jahre uns sehr befreundet, dieser Professor Juckel, den Sie kennengelernt haben, das ist so etwas, ein wunderbarer Kerl, der lehnt jegliche Vergütung, jegliche Vergünstigung ab, der macht mir seit 20 Jahren, beantwortete mir jede archäologische Frage, die ich ihm vorlege, mit unendlicher Geduld einen nicht mehr sehr lernfähigen Schüler gegenüber.
Das ist schön. Herr Rosenbaum, ich habe eine Frage, die eigentlich keine Frage ist, sondern eine umfassende Perspektive, die sich nur als Frage für jeden von uns äußert. Und zwar die Frage, die wir mit einem Wort zu bezeichnen versuchen, mit dem Wort Gott. Was ist in dieser Frage Gott, wenn ich es einmal so formuliere, an Gehalt, an Aussage, an Anfrage, an Anstoß darin?
Ja, ich bin froh, dass Sie mir diese Frage stellen, denn ich stelle sie mir manchmal auch. Ich würde meinen, wenn Sie mir nicht die Frage stellen würden nach dem Begriff Gott, sondern wenn Sie mich fragen würden, ob ich ein gläubiger Mensch bin oder nicht, dann würde ich mit klarer Entschiedenheit sagen, ich glaube, dass ich ein ganz gläubiger Mensch bin, ein in dem Glauben und aus dem Glauben lebender Mensch, der an Gott nicht glaubt. Ein bisschen schwierige Formulierung. Gut. Erste Erinnerung, die folgende. Von meinem Lehrer in Minsk, der mich unterrichtete, Hauslehrer, Bibel und so, und mit dem ich die klare Differenz bekam, dass wenn er mir nicht beweisen könne, Gott. Ich bin eigentlich sogar recht froh, dass Sie diese Frage, die zu stellen, Sie zögerten, nun doch gestellt haben. Denn diese Frage stelle ich öfters an mich selber. Wenn Sie nun die Frage nicht in das Wort Gott gekleidet hätten, sondern wenn Sie mich gefragt hätten, ob ich ein gläubiger Mensch bin, so würde ich mit ganz klarer Entschiedenheit sagen, ja, ich bin ein gläubiger Mensch, ich bin sogar ein ganz gläubiger Mensch, der aus dem Glauben und im Glauben lebt und der an Gott nicht glaubt. Das klingt also vielleicht sehr blasphemisch, aber ich empfinde mich als schicksalseingebettet. Dort liegt meine Gläubigkeit. Eine erste Erinnerung will ich Ihnen geben, die sehr prosaisch klingt. Ich habe ja schon erzählt, dass mein Hauslehrer mir etwas die Bibel vortrug und dass ich ihm erklärte, wenn er mir Gott nicht beweisen könne, so wolle ich das Thema von dem Thema nichts mehr hören. Aber ich meine, dass die Frage Gott ja oder nein hat mich damals beschäftigt als Kind. Und dann erlebte ich Folgendes. Wenn ich einen Wunsch hatte oder wenn ich eine Dummheit begangen hatte und wenn ich erhoffte, dass diese Dummheit keine Konsequenzen zeitigen würde oder wenn ich mir die Erfüllung des Wunsches hoffte, dann redete ich zu Gott und sagte, also wenn du mir diesen Wunsch erfüllst, dann will ich an dich glauben. Und wenn mir der Wunsch dann erfüllt wurde, dann sagte ich glaube trotzdem nicht an dich. Das war diese kindliche, ambivalente Einstellung. Sie haben mich, glaube ich, irgendwann gefragt, wie ich zu der Bibel stehe. Ich muss Ihnen die Sie vielleicht ungeheuerlich dünkende Antwort geben. Ich kenne die Bibel nicht. Ich habe die Bibel nicht gelesen. Ich kenne nur ein paar Zitate aus der Bibel, die fallen mir dann jeweils ein, wenn ich sie brauche. Das ist doch kein Witz, oder das ist sonderbarerweise so. Sie haben ja diese Rede gehört, diese Eröffnungsrede zu der Ausstellung von der Schwester Raffaela, dieser katholischen Schwester, wo ich die eine Rede, die ich in einer Kapelle hielt. Ich musste vor einiger Zeit, das heißt musste, ich habe es gern getan, eine Rede zur Eröffnung einer Ausstellung von Bildern von einer Malerin, die eine katholische Ordensschwester ist aus dem Kloster Ingeborg. Und diese Ausstellungseröffnung fand statt in einer Kapelle in einem kleinen Ort am Neuenburger See, Le Landron, eine Kapelle, die immerhin so 150 Leute, etwa 200 Leute fasste. Und da habe ich, also angesichts des Ortes und angesichts der Person der Malerin und auch weil es mir so drum war, habe ich mich auf zwei Bibelzitate berufen, was mir selbstverständlich war. Und die sind mir dann eingefallen. Woher ich die beiden Zitate kannte, das wusste ich nicht. Ich habe dann natürlich meine Frau gefragt, wo steht das und wo steht das? Und sie sagte mir, das steht in Moses und das steht in Matthäus. aber sonst, ich habe die Bibel nicht gelesen. Doch, ich habe zum Beispiel das Hohelied gelesen. Das Hohelied habe ich gelesen. Interessanterweise habe ich das gelesen. Und es fiel mir, ich weiß nicht, weil ich es wusste und kannte, kurz und gut, das will ich Ihnen doch erzählen, weil das sehr amüsant ist. Ich habe in Zürich einmal die Buchhändlerschaft, also die Buchhändler von Zürich, vor Gericht verteidigen müssen wegen Verbreitung pornografischer Literatur. Die Literatur war gar nicht so pornografisch, nach unseren heutigen Begriffen wäre nichts pornografisch gewesen, aber nach den damaligen Begriffen ja. Und da waren also eingeklagt Abbildungen von Büchern und eingeklagt Texte. Und ich plädierte dann und sagte, das sei unsinnig, so Textstellen aus dem Zusammenhang herauszureißen, sondern man muss das im Zusammenhang lesen. Herausgerissen aus dem Zusammenhang kann das vielleicht pornografisch klingen, aber im Zusammenhang sind das gar keine pornografischen Bücher und daher auch keine pornografischen Texte. Und las dann einen Text vor, bei dem die Richter unruhig wurden, besonders der Referent. Das Referent ist derjenige Richter, der über den Fall speziell zu referieren hat, der blätterte in den Akten und dann sagte ich, ja, Herr Oberrichter, es ist ganz nutzlos zu blättern, Sie werden den Text nicht finden. Was ich Ihnen hier vorlese, das ist das Hohelied. Das war viel pornografischer, als was da eingeklagt war.
Ja. Aber ist das nicht der Umgang, der eigentliche Umgang eines Juden mit der Bibel? Nicht, dass er weiß, wo es steht, sondern dass er weiß, dass es steht.
Ja, nun weiß ich rein tatbeständig sehr wenig, was in der Bibel steht.
Ja. Aber einige Punkte, ja.
Schauen Sie, gestern war der Professor Jucker da und ich sagte in seiner Gegenwart zu Ihnen oder zu ihm, ich sei ein Ignorant. Worauf der Jucker sagte, jetzt täte ich wieder mit meiner Ignoranz kokettieren. Und ich sagte, nein, Herr Professor, das sollten Sie am besten wissen, dass ich wirklich sehr wenig weiß. Und dann fiel von ihm der Ausdruck Kirke. Und dann sagte ich, ja schauen Sie, ich weiß nicht, was das heißt. Da sagte er, jetzt täte ich wieder kokettieren, das ist nur die das Aussprechen, es sei Zierze, aber gemeint. So wahr ich hier sitze, Herr Dr. Stappert, ich weiß auch nicht, ich wusste bis gestern Abend nicht, was Zierze heißt. Das hat mir gestern Abend meine Frau erklärt.
Sehr schön, sehr schön.